Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest und Lust hast, deine Beratungsgespräche mit diesem Podcast auf das nächste Level zu bringen. Und bevor wir mit der Folge starten, möchten Jessica und ich ein großes Dankeschön aussprechen an all die Menschen, die bei unserem Podcast Geburtstagsevent live über Zoom dabei waren. Das war so ein ganz, ganz schöner Abend und ja, wir freuen uns bald auch Ausschnitte von diesem Abend hier in diesem Podcast zu teilen. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich im Interview mit Andrea Schlösser. Andrea ist Lehrcoach und Supervisorin und unterstützt Coaches dabei, qualitativ hochwertige Coaching-Prozesse zu führen, damit sie von ihren Klienten und Klientinnen weiterempfohlen werden. Und sie ist Fachbuchautorin und Podcasterin. Und heute in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Fragen, Haltung und welche Auswirkungen diese auf die Beratungs- bzw. Coaching-Prozesse haben können. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Andrea, ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass wir heute die Chance haben, hier im Podcast miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Jessica.
Wir beide sprechen heute über eins deiner systemischen Herzensthemen. Ich denke zumindest, dass es eins ist, weil sonst hättest du wahrscheinlich kein Buch drüber geschrieben, oder?
Ja, definitiv. Das Thema begleitet mich schon sehr, sehr lange.
Ja. Wie würdest du das in deinen eigenen Worten sagen? Was ist dir wichtig?
Also insbesondere in meiner Rolle als Lehrcoach und Supervisorin geht es ja immer darum, qualitativ hochwertige Coaching-Prozesse zu führen, damit wir mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, gute Ergebnisse erzielen. Und als ich damals angefangen habe, und es ist ja nun mittlerweile schon fast 15 Jahre her, habe ich, glaube ich, einen typischen Fehler gemacht, den immer noch viele Coaches machen, insbesondere die, die gerade früh aus der Ausbildung kommen. Und zwar habe ich mich ganz stark auf das Thema Methoden konzentriert, weil ich dachte, umso mehr Methoden ich habe, umso besser werde ich coachen. Und habe dann aber irgendwann feststellen müssen, dass auch jede Methode einzig und allein ja von richtig guten Fragen lebt und habe mich dann immer mehr mit dem Thema Fragetechniken beschäftigt, weil ich auch in meinen eigenen Coachings gemerkt habe, dass ich auch mit einigen Methoden ganz klar an Grenzen gestoßen bin und dass die nicht das erfüllt haben, was ich mir eigentlich erhofft hatte.
Ja, danke, dass du das so präzise zusammenfasst. Ich würde sagen, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, ich mache das Ganze seit 16 Jahren. Das heißt, wir sind beide ungefähr gleich lang unterwegs, leidenschaftlich Menschen in systemischem Denken auszubilden, weiterzubilden. Du mit einem Schwerpunkt Coaching, ich mit einem Schwerpunkt Beratung. Und was würdest du sagen, ist dir extrem wichtig in Bezug auf Fragetechniken?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass oft gar nicht im Blick ist, dass richtig gute Fragen nicht die Fragen sind, die wir in irgendeinem Fragenkatalog finden oder die super fancy sind oder toll klingen, besonders kreativ sind, sondern dass die Fragen die besten sind, die mit der entsprechenden Haltung gestellt werden und vor allem die zu dem aktuellen Coaching-Prozess auch passen. Und ich glaube, das wird gerne in der Praxis auch anders gemacht, denn da wird oftmals auch so eine Lieblingsfrage gestellt. Und das ist auch so eine typische Falle, die wir haben, dass wenn wir Lieblingsfragen stellen, dass die oftmals überhaupt nicht zu dem passen, was der Klient oder die Klientin aktuell eigentlich gerade braucht. Sondern ich glaube, die Frage, die führt natürlich irgendwo hin, nur ich mache mir mitunter dann nicht die Gedanken, was ist die Frage hinter der Frage, sondern stelle eher intuitiv, ohne Struktur, ohne ein eigenes Konzept im Kopf zu haben, so ein Stück weit auch oft wahllos dann so eine Fragen, weil sie halt zum Beispiel Lieblingsfragen sind und wundere mich dann, wieso wir im Prozess uns irgendwie so ein bisschen im Kreis drehen und nicht so richtig vorankommen.
Ja, ich nicke hier die ganze Zeit, während du das sagst. Für mich ist, und du hast das Wort gerade selber schon gesagt, die Wunderfrage ein dafür wirklich prägnantes Beispiel. Ich habe die irgendwann mal ganz beiseite gelegt und ich bin total großer Fan von der Arbeit von Steve DeShazer und so alles cool, was er gemacht hat. Aber mich hat die Wunderfrage teilweise so genervt, weil Menschen sie so random einfach irgendwann stellen und sich wundern, dass die Antworten, die sie bekommen, so, ja, nicht so gewinnbringend sind für den Prozess, wie du sagst. Ich mag gerade die Hörenden mal einladen, zu überlegen, was ist eigentlich deine Lieblingsfrage? Und
Ja, also ich würde sagen, ich habe mittlerweile gar nicht mehr unbedingt die Lieblingsfrage, sondern eher so Lieblingsmomente, wo wiederum Fragen total gut passen. Wenn ich jetzt aber noch mal so ein bisschen in mein Fragenrepertoire gucke, finde ich wirklich diese Frage, angenommen, alles wäre möglich oder Scheitern wäre unmöglich, was würden Sie dann als erstes tun? Und das finde ich total schön. Also sich einfach vorzustellen, alles wäre möglich, ich könnte alles tun, ich könnte alles erreichen. Und was würde ich dann tun? Was wäre mein erster Schritt? Was wäre dann anders? Und das eröffnet oftmals halt auch so ein Gespräch. Nur wenn ich das frage an einer falschen Stelle, dann kann es einfach passieren, dass ich zum Beispiel so einen Emotionsprozess gerade unterbreche. Oder wenn ich jetzt auch die Frage stelle, was würde Ihre Freundin womöglich Ihnen jetzt raten? Dann ist das prinzipiell erstmal eine tolle Perspektivwechselfrage. Nur die kann halt auch Distanz schaffen, wenn die Klientin zum Beispiel gerade im Erleben steckt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gucken, was braucht die Klientin oder der Klient gerade? Braucht es mehr Klarheit? Braucht es Bewegung? Braucht es mehr Verantwortung? Um dann zu gucken, welche Frage passt dazu? Und das ist ein Prozessschritt, der häufig in der Praxis nicht gemacht wird.
absolut. Du nennst das die Frage hinter der Frage. Wie vermittelst du das, dass ich mir als beratende Person vorher überlegen darf, mit welcher Intention stelle ich eine Frage?
Dazu gibt es ja mittlerweile einige, ich sage dazu immer ganz gerne so latente Steuerungsprogramme oder so kleine gedankliche Modelle, die ich mir natürlich innerhalb meiner Coaching-Sitzung so hochladen kann. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einem Computer. Also wenn wir unseren Computer starten, dann startet ja auch unten immer so eine Taskleiste und damit, ja, werden ja Programme hochgeladen, auf die wir gegebenenfalls dann halt auch zugreifen. Und das sind auch so eine kleinen, ja, Hilfsmittel in unserer praktischen Arbeit, damit wir sehr gut erkennen können, wann macht welche Frage Sinn. Also es gibt die Fragetreppe, es gibt das Entscheidungsmodell. Auch die logischen Ebenen zum Beispiel aus dem NLP sind sehr wertvolle ja, Hilfgeber, um ganz gut zu wissen, wo steckt denn gerade die Klientin und welche Anschlussfrage macht denn an der einen oder der anderen Stelle Sinn, völlig unabhängig, ob die Frage zu meinen Lieblingsfragen gehört oder eben nicht.
Ja. Und ich glaube, wo wir uns total einig sind, ist, dass Fragen unfassbar viel bewirken können. Mir hat tatsächlich gerade am Wochenende jemand die Frage gestellt, Jessica, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Das ist ja so ein bisschen wie deine Lieblingsfrage. Und mich hat die ziemlich gefordert, die Frage, weil ich so dachte, wow, da sind plötzlich Dinge in Gang gekommen, von denen ich eigentlich gerade gar nicht wollte, dass sie kommen. Also so, ich hatte damit ein bisschen zu tun. Und ich glaube, dass das total wertvoll ist, dass die Person, die mir diese Frage gestellt hat, das aus einer sehr liebevollen und wertschätzenden Haltung herausgetan hat. Du hast auch ganz viele gute Ideen zum Thema Haltung. Was ist da so deine Einschätzung?
Ich glaube, dass viele Coaches denken, dass wenn ich nur die richtige Frage stelle, ich dann automatisch gut coache und mir gar nicht darüber im Klaren bin, aus welcher inneren Haltung heraus ich diese Frage stelle. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist halt immer, diese Neugierde zu behalten, also wirklich neugierig auf die Welt der anderen Person zu sein, ohne schon die ersten eigenen Lösungsideen zu haben oder schon selber zu glauben, was jetzt der nächste sinnvolle, hilfreiche Schritt wäre. Und ich glaube, sich da immer wieder frei zu machen, das habe ich viele Jahre auch in den Ausbildungen immer wieder gemerkt, dass gerade die Neutralität für die meisten so unglaublich schwierig ist, weil das ist ja nichts, was wir kognitiv nicht verstehen. Also für alle macht es ja total Sinn, dass wir als Coaches andere dabei unterstützen, ihre eigenen Lösungswege zu finden und wir sie lediglich dabei unterstützen, ihren Weg zu gehen. Doch wenn wir dann in so einer Situation sind und ähnliche Erfahrungen im Gepäck haben oder eine Klientin oder einen Klienten hatten mit einem ähnlichen Problem, da sind wir einfach schnell dabei zu sagen, ah ja, okay, ich weiß, wie es gehen kann. Ich habe da eine Lösung. Bei mir hat das und das so funktioniert. Und das immer wieder nach hinten zu stellen, immer wieder präsent zu sein, immer wieder mit dem zu arbeiten, was da ist, insbesondere dann, wenn es auch schwierig wird, und ich finde, schwierig ist es ja oftmals dann für uns Coaches, wenn irgendjemand etwas sagt oder tut, wo wir denken, verstehe ich jetzt nicht oder kann man doch nicht machen. Also wo so der eigene Maßstab, ja, also die eigene Bewertung aktiviert wird. Und wenn wir uns dann, glaube ich, nicht mit so einer Haltung in so einen Coaching-Prozess setzen, wo wir sagen, jede Person handelt erstmal aus ihrer aktuellen Sicht bestmöglich. Und ich unterstelle der Person erstmal so eine positive Absicht und sage mir dann, ich verstehe es nicht und noch habe ich keine Idee. Und ich gehe jetzt aber auf die Suche, um besser zu verstehen, wieso diese Person so handelt, so denkt, so tut. Also dieses, ich weiß es noch nicht, hat mir immer wieder geholfen und hilft mir heute immer noch, ja, neugierig auf die Menschen zu sein, die mir einfach gegenüber sitzen, auch wenn die sich ganz anders verhalten oder anders denken oder andere Entscheidungen treffen als die, die ich machen würde.
Ja, und ich glaube, dass wir uns ja auch immer wieder einig sind, dass diese Verhaltensweisen, die vielleicht erstmal so komisch anmuten, ja auch Lösungsversuche sind, ja auch Ressourcen sind, dass jemand glaubt, damit könnte man irgendwas in Bewegung halten, irgendwas sichtbar machen, irgendwas wenden zum Günstigen. Und dann, ja, das so schnell abzuwerten oder zu sagen, ey, mach doch mal so, das würdigt natürlich auch die Leistung dahinter zu wenig.
Ja, definitiv. Und ich glaube, was auch noch mit eine wichtige Rolle spielt in dem Kontext ist, dass ich glaube, dass viele auch denken, Fragen holen uns viele Informationen, mit denen wir weiterarbeiten können. Und das stimmt auch zum großen Teil. Doch Fragen steuern noch viel mehr die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit wiederum ändert das Denken von unserem Gegenüber. Und Fragen sind deshalb halt nicht nur Informationswerkzeuge, sondern sie sind vor allem für uns Denkwerkzeuge. Und das auch mal aus dieser Perspektive zu betrachten und sich bewusst zu sein, dass Fragen zum einen eine unheimlich hohe Macht haben, ja, also eine sehr große Macht, denn wir können ja eine Person mit einer Frage recht schnell in einen guten Zustand bringen. Wir können jedoch auch, und du hast es ja gerade selber sehr schön beschrieben mit der Frage, auch Menschen unbewusst, bewusst in einen schlechten Zustand bringen. Und ich finde, da wird auch noch mal extrem deutlich, welche Verantwortung wir den Menschen gegenüber haben, mit denen wir arbeiten. Und genau deswegen ist mir das auch in meinen Fort- und Weiterbildungen und auch in meinen Fragetechnikenkurs immer so wichtig, auch genau dieses Thema Haltung und diesen Blick über den Tellerrand hinaus auch immer wieder ganz zentral zu thematisieren und weniger 124 gute Coaching-Fragen mit auf den Weg zu geben.
Ich glaube, es gibt ja massenweise 124 Coaching-Fragen oder auch andere Zahlen, die da vorgesetzt werden. In meinen Weiterbildungen gibt es so einen Slogan, der heißt, stell keine Frage, von der du glaubst, die Antwort schon zu wissen. Weil wenn ich selber schon schneller im Denken bin als mein Gegenüber, dann hilft mir das ja auch nicht. Ist ja schön, wenn ich mir dann so ein fertiges Bild mache, dann fühle ich mich sicher, dann kann ich mich daran festhalten. Aber für mich ist Coaching, Beratung, Therapie auch etwas, was dem Gegenüber in erster Linie dienen darf.
Definitiv. Und damit einhergehend ja auch die Frage, mache ich das gerade, um dass ich als Coach mehr Klarheit bekomme oder helfe ich meinem Klienten oder meiner Klientin dabei, für sich selber mehr Klarheit auch zu bekommen?
Absolut wichtig. Wenn wir jetzt beide wissen, wie wichtig die Haltung ist, du sagst aber auch, es gibt so eine Taskleiste. Was in welcher Reihenfolge oder was zuerst? Wie bedingen sich Haltung und Technik?
Ich würde mal sagen, also nicht die Frage selber entscheidet ja über die Wirkung, sondern der Mensch, der sich stellt, ja, und der Zeitpunkt, wann sie gestellt wird. Das ist ja eigentlich der interessante Punkt. Und eine gute Frage kann in der falschen Situation halt völlig wirkungslos sein und eine einfache Frage kann im richtigen Moment aber den totalen Aha-Moment auslösen. So, und dann natürlich zu gucken, wo stehe ich denn gerade im Prozess und wo steht auch meine Klientin oder wo steht auch gerade aktuell mein Klient? Und kann ich schon den nächsten Schritt gehen oder muss ich vielleicht noch mal zurückgehen? Braucht es eher mehr Tiefe, weil wir besser verstehen müssen? Oder braucht es einfach Bewegung, weil wir jetzt zum vierten Mal über das gleiche Thema reden? Brauchen wir mehr Zielorientierung, damit die Person auch wirklich ins Tun kommt, also mehr Praxistransfer? Oder liegt es womöglich auch an noch zu wenig wahrgenommene eigene Verantwortung für das eigentliche eigene Coaching-Thema? Und das dürfen wir immer wieder auch ein Stück weit überprüfen und dann natürlich auch auf der Metaebene zu gucken, was passiert gerade bei mir, was passiert womöglich gerade bei meinem Klienten oder meiner Klientin und was passiert auch in unserem gemeinsamen Beratungsbegegnungsraum. Und die 124 Coaching-Fragen zu stellen, das ist tatsächlich überhaupt gar kein Hexenwerk. Nur zu wissen, wann stelle ich welche Frage bestmöglich, um auch den größten Hebel innerhalb einer Coaching-Sitzung zu haben. Das ist das, was viele Coaches auch erst anfangen, nach ihrer Ausbildung oder Weiterbildung zu festigen. Denn aus meinen Erfahrungen ist gerade das Thema Fragetechniken etwas, was für mich viel zu wenig Stellenwert bekommt. Es geht vielmehr immer um viele Methoden, um diese Techniken und die Tools. Nur das eigentliche Verständnis von Fragen fehlt mir einfach in vielen Ausbildungen, die ich bislang kennengelernt habe. Und auch wenn ich mir so die Agenda anschaue von Coaching-Ausbildung A, B und C, da fehlt mir das einfach. Und mein Fragetechnikenkurs geht zum Beispiel über 6 Wochen, also einfach nochmal, um so ein Verständnis auch zu bekommen. Das ist halt nicht einfach nur, hier hast du tolle Fragen, die stellst du am Anfang, die in der Mitte und das sind tolle Reflexionsfragen und schon hast du ein super Coaching. So funktioniert das halt einfach nicht. Und das fehlt mir, dass das oftmals einfach nicht in der Deutlichkeit auch kommuniziert wird nach außen.
Also ich kann sagen, in meiner Weiterbildung ist das anders, aber ich liebe das auch und finde Fragetechniken sehr kraftvoll. Du hast machtvoll gesagt, so ich glaube beides. Jetzt fragen sich die Hörenden bestimmt, ja, Andrea, und wie trainiere ich das oder wie finde ich denn den passenden Zeitpunkt für die passende Frage? Wie kann man das denn erlernen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Wege, Mittel, Möglichkeiten. Also was ich immer gerne empfehle, ist zum Beispiel, sich ganz klassisch so ein Karteikartensystem nochmal zur Hand zu nehmen und erstmal überhaupt so ein Bewusstsein zu schaffen, welche Frage ist denn eigentlich überhaupt welcher Fragetyp? Also alleine da merke ich schon in der Praxis, da scheitert es. Also was ist eine ressourcenorientierte Frage? Was ist eine zielorientierte Frage? Was ist eine metaphorische Frage? Und wie kann ich die formulieren? Also ich muss einfach in der Lage sein, als Coach aus meiner Sicht, wenn ich eine Frage höre, die auch zu einem Fragetypen zuzuordnen und nicht nur, ist es eine offene Frage oder ist es eine geschlossene Frage? Ich finde, das kann man einfach super trainieren. Auf der einen Seite schreibt man sich metaphorische Frage hin, auf der anderen Seite zum Beispiel eine Frage. So. Und dann gibt es auch so ganz einfache Stilmittel, die Coaches wunderbar in der Praxis sofort umsetzen können. Zum Beispiel, indem sie erstmal nie wieder warum fragen. Also warum ist einfach so eine schöne Frage, die können wir komplett ausixen aus unserem Sprachgebrauch im Coaching-Alltag. Und wir ersetzen zum Beispiel die Warum-Frage immer mit der wesentlich neutraleren Wieso-Frage. Und wenn wir es richtig schön machen wollen, dann fragen wir eher, was sind so die Gründe dafür oder was war die Motivation, das Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also es gibt so kleine Sachen, die man super umsetzen kann. Auch ein ganz hilfreiches Tool, also zum einen wird es zu den Gesprächstechniken zugeordnet, zu dem anderen aber auch zu den Fragetechniken, sind zum Beispiel die typischen Paraphrasen. Ja, also habe ich richtig verstanden, dass auch da merke ich immer wieder, dass Coaches Schwierigkeiten haben, das gehört in eigenen Worten wiederzugeben. Und da kann man im Alltag an allem üben. Also wir werden immer, ich weiß nicht, wer vielleicht auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab und zu unterwegs ist, und ich wurde immer wieder ungewollte Zuhörerin fremder Telefonate. Also ich wurde ja irgendwie immer wieder damit beschallt. Und da hört man ja auch nur so Fragmente. Die kann man wunderbar einfach nehmen und in eigenen Worten zusammenfassen und gedanklich, ne, in der Bahn nicht aussprechen, aber gedanklich einfach paraphrasieren. Ich kann einen Podcast hören, kann einfach mal pausieren, kann das gehört in eigenen Worten wiedergeben. Ich kann auch einen Roman lesen oder das Coaching-Magazin, völlig egal. Das sind ganz viele Sachen, die ich im Alltag üben kann, um erstmal da mehr Sicherheit zu bekommen. Und das ist auch erstmal die Basis. Also wirklich gut in der Lage zu sein, zu paraphrasieren, finde ich ganz wichtig. Immer mal wieder sicherzustellen, sind wir hier beide noch auf dem gleichen Wissensstand, laufen wir noch den gemeinsamen Weg. Verstehen wir uns denn richtig? Weil wir wissen ja, wir nutzen alle die gleichen Worte, haben aber komplett unterschiedliche Assoziationen dazu. Also das immer wieder zu überprüfen, die Warum-Frage komplett zu streichen und sich darin zu üben, zu wissen, was ist das für eine Frage und wohin führt die Frage? Also welches Ziel hat eine metaphorische Frage, welches Ziel hat eine paradoxe Frage und so weiter. Und ich finde, wenn man diese drei Dinge zunächst erstmal umsetzt und übt, hat man schon mal viel gekonnt. Und alles andere kommt dann letztendlich so Step by Step by Step.
Und ich finde ja auch total wichtig, dass wir uns Feedback holen für unsere Gespräche und dass wir Dinge aufzeichnen, transkribieren oder uns selber nochmal anhören, whatever. Weil ich glaube, ganz oft würden wir in der Rückschau sofort spüren, ah, okay, hier ist mein Gegenüber irgendwie aus dem Kontakt gegangen. Die Frage war zwar mega, aber irgendwie hat sie nicht so richtig angedockt. Und ich glaube, dass wir das auch an der Gesprächsatmosphäre, an der Beziehungsrückmeldung, relativ leicht auch selber erkennen könnten.
Definitiv, weil jede Frage transportiert Beziehung. Das ist einfach so. Ja? Und der Klient oder die Klientin spürt, bist du als Coach wirklich an mir interessiert? Ist dir ja das wirklich wichtig zu verstehen, wieso ich diese Entscheidung getroffen oder nicht getroffen habe? Ja, will die mich jetzt irgendwo hinführen, wo sie mich gerne hätte? Oder darf ich hier wirklich auch meinen eigenen Weg gehen? Ist es völlig in Ordnung, meine Gedanken ungefiltert hier mitzuteilen? Oder habe ich Bedenken, dass ich bewertet werde? Ja, hat die Person, der Coach, schon eine Lösung im Kopf? Oder darf ich hier wirklich ganz alleine mein Tempo gehen? Und ich glaube, dass deswegen auch Neutralität halt keine Technik an sich ist, sondern die Neutralität zeigt sich einfach in der Beziehung und in dem auch letztendlich natürlich auch in unseren Fragen. Und das ist genau das, was du gerade, glaube ich, auch meintest.
Ich würde dir total gerne eine Frage stellen. Und zwar, wie groß ist deine Lust, heute hier in unserem Gespräch auch in die Kontroverse zu gehen?
Da. Lass uns
Ich
da gerne
habe ja
einsteigen.
gar nicht so oft die Gelegenheit, mit so super Profis auch wirklich mal in die Diskussion zu gehen. Ich habe mir jetzt einen Punkt rausgesucht, als ich dir gerade so zugehört habe, dass du sagst, Paraphrasieren ist total wichtig. Und ich bin mir sicher, wir alle haben das schon mal gehört. Und meine Haltung dazu ist, dass ich sage, Leute, lasst das komplett weg. Weil wir können niemals die Worte finden, die für das Gegenüber total in Übereinstimmung, in Kohärenz sind. Wir sagen ja in der systemischen Landschaft, verstehen ist eine Illusion. Das heißt also, ich kann mein Gegenüber gar nicht verstehen. Ich kann nur versuchen, mich anzunähern. Und deswegen ist dieses Paraphrasieren etwas, was wir uns vielleicht aus der Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers genommen haben. Aber meine Idee ist, dass diese Sätze von, habe ich sie da richtig verstanden? Im Systemischen gibt es eigentlich gar kein richtig oder falsch, dass wir das komplett streichen sollten und einfach bei unserer Intuition und der nächsten hammergeilen Frage direkt bleiben sollten.
Ja, sehr schön. Da habe ich auch ganz viele Gedanken im Kopf. Ich würde das jetzt hier einfach mal so ein bisschen ungefiltert jetzt teilen. Also, zum einen finde ich es wichtig, das auch noch mal so ein bisschen zu unterteilen. Und zwar, für mich gibt es so die Treppe. Aktives Zuhören, paraphrasierend spiegeln. Aktives Zuhören, wirklich nur zuhören, lediglich das soziale Grunzen ist erlaubt. Dieses ja, ich folge Ihnen, ich bin bei Ihnen. Paraphrasieren heißt, das gehört in eigenen Worten wiederzugeben. Und da baue ich gerne den Eisberg mit ein. Und zwar eher tendenziell Zahlen, Daten, Fakten. Also wirklich nochmal das zu wiederholen. Liebe Frau Müller, habe ich richtig verstanden? Sie sind jetzt seit 3 Monaten in dieser neuen Abteilung. Seitdem gab es 2 neue Vorgesetzte. Und es gab jetzt ein neues Corporate Identity, das sollten Sie umsetzen. Und in der letzten Teamsitzung ging es genau darum, also das nochmal so ein Stück weit chronologisch nachzuvollziehen, um zu sagen, ja, genauso ist es. Sie ist seit 3 Monaten da. Es gab innerhalb dieser Zeit 2 unterschiedliche Vorgesetzte und es gab jetzt dieses Corporate Identity und es gab diese Teamsitzung, um einfach das nochmal für mich selber zu sortieren, zu sagen, ah, okay. So ist es. Und ich habe tatsächlich mitunter die Erfahrung gemacht, dass dann kam, nee, nee, das waren keine 3 Monate, sondern vielleicht 3 Wochen, weil ich das anders verstanden habe. Oder es waren nicht 2 Vorgesetzte, sondern vielleicht auch mal 3 Vorgesetzte. Oder nee, nein, so war es ja eigentlich auch nicht, weil durch dieses Paraphrasieren, also in dem Augenblick, wo die Person ja das ja nochmal hört, hat sie ja auch selber die Möglichkeit, das nochmal durch ihr System laufen zu lassen und zu prüfen, ja, ist es eigentlich so oder ist es so eigentlich nicht? Und es passiert, finde ich, gar nicht so selten, dass sich denn Klienten und Klientinnen nochmal korrigieren, also das für sich nochmal umdeuten oder nochmal konkretisieren. Und für mich ist das tatsächlich schon auch ein Klärungsprozess, mit dem ich sowohl dem Klienten die Möglichkeit gebe, ja, mehr Klarheit, Struktur zu bekommen, zum anderen auch selber nochmal mich überprüfen kann. Und das finde ich so für mich entscheidend, weil für mich ist so ein Merkesatz, den ich immer wieder sehr, sehr gerne weitergebe, ist, die Frage, die wir stellen, bezieht sich immer auf das bereits geglaubt Verstandene. Und wenn ich etwas falsch verstehe, dann stelle ich auch womöglich die in Anführungszeichen falsche Frage. Und also das ist erstmal so ein Punkt, der mir gleich durch den Kopf gegangen ist. Und was ich auch nochmal finde, ist, verstehen heißt für mich ja auch nicht, ich muss damit auch einverstanden sein, sondern verstehen heißt einfach, ich tauche wirklich in die Welt des Gegenübers nochmal ein und ich habe gar nicht den Anspruch, alles eins zu eins, ja, zu verstehen in Form von, ich bin jetzt, ich sage ja immer gerne Frau Müller, ich bin jetzt die Frau Müller, sondern damit versuchen herzustellen, dass es eine sehr enge oder einen sehr engen Abgleich zwischen den 2 wahrgenommenen Realitäten gibt, damit wir höchstmöglich sicherstellen können, dass wir beide, Klient, Klientin und ich als Coach von dem Gleichen sprechen. Macht es Sinn für dich?
Ja, absolut. Danke für deine Ausführungen. Und gleichzeitig überzeugt es mich nicht. Also,
Weil?
ja, weil du sagst, ist es so oder ist es so nicht, dass das Gegenüber sich da auch noch mal prüfen kann. Und ich denke mir so, es geht ja nicht darum, ob es so ist oder nicht, sondern welche Bedeutung ich dem Ganzen gebe und wohin ich den Aufmerksamkeitsfokus lenken möchte. Und welche guten Gründe ich dafür habe. Das heißt, wenn Frau Müller sagt, sowas wie, seit 3 Monaten muss ich das ertragen, und du würdest dann sowas sagen wie, ah, seit 3 Monaten sind sie in dieser schwierigen Situation, und sie sagt dann sowas wie, nee, eigentlich sind es nur 3 Wochen, dann ist ja so die Frage, welche guten Gründe hat Frau Müller, an der Stelle eine Übertreibung einzubauen
Ja,
oder
definitiv.
das so zu überhöhen. Und diese Phänomene dahinter, die interessieren mich persönlich viel mehr, als dass ich Worte finde, die für mein Gegenüber passen, weil ich so oft das Gefühl habe, dass Leute dann eben sagen, ja, nee, so ist es ja auch nicht, nee, nicht ganz. Und dann geht so unfassbar viel Zeit verloren, dass man sich einigt, wie es nun gemeint ist. Und ich so denke, ich würde eher dann die Frage stellen, so Sie betonen 3 Monate, was bedeutet dieser Zeitraum für Sie?
Ja, also ich finde, beides kann sehr gut funktionieren. Denn das, was du nämlich gerade beschrieben hast, ist ja ein Ergebnis aus der Paraphrase. Also hätte ich die Paraphrase nicht gestellt, zu sagen, ah, das waren irgendwie 3 Jahre, und dann sagt sie, nee, es waren 3 Monate. Dann, und das ist ja genau das, was ich jetzt gerade von dir verstanden habe, dass du dann sagst, Mann, das ist ja total spannend, wieso da vielleicht eine Übertreibung stattgefunden hat. Das würde ich, aber das bekomme ich ja nur raus, wenn ich das auf diesen Weg mache. Und gleichzeitig kann aber auch diese Abkürzung auch ein guter Weg sein. Und ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern ja, ich würde sagen, die sind beide möglicherweise erfolgsversprechend, je nachdem, was ich gerade will. Und natürlich haben wir immer Mimik, Gestik, Körpersprache, etwas, was natürlich nochmal sehr viel Information uns über Klient oder Klientin gibt. Das ist nochmal total wichtig. Und gleichzeitig, glaube, dürfen wir auch uns da so ein Stück weit auch ausprobieren in diesem Kontext. Ja, also wir dürfen durchaus auch mal diesen Weg gehen, und wir dürfen auch mal diesen Weg gehen. Und da sind wir dann wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, bei unserer Intuition. Also, wo zieht es mich gerade eher hin? Glaube ich, dass es nochmal wichtig ist, das wirklich nochmal zu klären, nochmal auf den Punkt zu bringen, um das zu konkretisieren, um da nochmal nachzuhaken, um zum Beispiel so eine Relativierungen, Übertreibungen, Verallgemeinerungen aufzudecken? Oder kann ich da jetzt einfach schon direkt reingehen und das ansprechen, womit ich gerade vielleicht in Resonanz gegangen bin?
Ja, Andrea, danke, dass du noch mal das systemische Beides hier reinholst, oder? Sowohl als auch. Da bin ich voll bei dir, weil mir geht's gar nicht darum, was ist besser oder schlechter, sondern ich glaube, die Prämisse ist ja immer, was ist für unser Gegenüber passend. Ich finde halt nur diese Idee von, wenn ich Dinge gut paraphrasieren kann, dann läuft mein Gespräch besser. Das ist so eine Wirklichkeitskonstruktion, die ich in Frage stellen möchte. Und der Punkt, wo du sagst, Menschen dürfen so ihren Style finden und auch gucken, wie viel paraphrasieren möchte ich und wo kann ich es vielleicht auch mal weglassen, so den Menschen auch diesen Mut zu machen. Das ist mir immer wieder ein Anliegen, weil ich glaube, du hast deinen unnachahmlichen Stil und ich habe meinen unnachahmlichen Stil und die Menschen, die Coaching, Beratung lernen, die dürfen das etablieren, dass sie genau dieses Mischungsverhältnis nehmen, so wie du hast, glaube ich, gerade einen Kaffee getrunken, ich trinke hier gerade einen Kaffee. Wie viel Milch wir beide da reinmachen oder auch gar keine oder so, das hat einfach ja auch was mit unserer persönlichen Vorliebe zu tun.
Definitiv. Und gleichzeitig braucht es aber die Übung und das, ich sage jetzt mal, Können dieser Gesprächstechnik und Fragetechnik, um sie dann auch individuell einsetzen zu können. Und da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, wo du vorhin gefragt hast, was kann man denn jetzt tun? Wo kann ich denn jetzt ansetzen? Und ich kann ja auch nur gut paraphrasieren, wenn ich auch gut paraphrasieren kann. So, und das braucht einfach ein bisschen Übung, weil meine Erfahrung einfach zeigt, dass es nicht für alle einfach wirklich leicht ist, das Gehörte von 3, 4, 5 Minuten in eigenen Worten wiederzugeben, dass es so prägnant ist und dass es nicht eins zu eins alles wiederholt ist, sondern wirklich die Essenz daraus zu ziehen, um dann idealerweise ein Ja zu bekommen, ja, so ist es, oder auch ein Nein und dann zu sagen, ah, okay, dann habe ich es noch nicht gut verstanden. Wie ist es dann, liebe Frau Müller? Und dann habe ich letztendlich wieder diese Brücke zu dem Gespräch gebaut.
Ich würde da ganz kurz Pablo Picasso nochmal in unser Gespräch reinholen, weil der ist irgendwann berühmt geworden dadurch, dass er Tierfiguren mit nur einem Strich gezeichnet hat und vorher 20 Jahre irgendwelche Stillleben und Landschaften und so gemalt hat. Und vielleicht ist das für mich gerade so selbstverständlich, dass ich die ganze Zeit in meinem Kopf paraphrasiere, dass ich quasi nur den Teil weglasse, wo ich das nochmal ausspreche. Aber so dieses Mitbekommen, wo sind wir hier gerade? Sowas wie das innere Navigationssystem anzuhaben und zu wissen, ah, okay, da sind wir gerade hier dran vorbeigekommen, ah, da ist dieses Gebäude, so, dass ich so denke, ich glaube, ich mache das Paraphrasieren, aber ich spreche es dann nicht mehr aus, weil ich für mich die Essenz raushole und die transportiere ich in der nächsten systemischen Frage. Und dann merke ich ja, ob meine Frage anschlussfähig ist oder nicht. Und wenn sie nicht anschlussfähig wirkt in dem Moment, dann ist klar, mein eigenes Paraphrasieren hat irgendwo eine Lücke.
Ja, und das kann ich natürlich auch ein paar Mal machen, nur wenn der Klient oder die Klientin sich wiederholt, nicht richtig gut verstanden fühlt oder die Fragen eher häufiger zur Irritation fühlen, dann kann das auch passieren, dass ich damit so eine Klientin oder einen Klienten auch ein Stück weit verliere. Und die Gefahr, die sehe ich definitiv. Und daher gebe ich eher immer gerne die Hilfestellung, dass immer mal wieder, ja, also jetzt hier nicht jeden zehnten Satz, um Gottes Willen, aber immer mal wieder auch in einer Coaching-Sitzung, Coaching-Prozess, immer mal das wieder abzuprüfen und gegenzuprüfen. Und ich finde gerade, um das vielleicht noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, bei der Zielfindung ist es ja oft auch das ähnliche Phänomen, dass ja auch viele glauben, sehr schnell verstanden zu haben, worum es hier im Coaching-Prozess eigentlich gehen soll. Und dann hat man einige Sitzungen und merkt dann, oh, irgendwie drehen wir uns im Kreis, irgendwie gibt es hier keine Bewegung. Und dann wird noch mal auf das Ziel geschaut und dann wird noch mal deutlich, ja, was war eigentlich das Ziel hinter dem Ziel? Also man hat mit einem Symptomziel gearbeitet, aber eigentlich nicht mit dem Kernziel, weil man sich da auch gar nicht die Mühe gemacht hat, nochmal wirklich in die tiefen Strukturen einzutauchen, um zu schauen, worum geht es denn wirklich? Und ich finde, das ist so ähnlich mit diesem Paraphrasieren. Wenn ich halt zu schnell immer glaube, alles zu verstehen, dann kann das gut gehen. Es kann halt aber auch mal schief gehen. Und wenn ich dann 3, 4 Mal in Folge vielleicht eine unpassende Frage stelle oder ja, eine Irritation auslöse, die da eher weniger hilfreich ist, wobei prinzipiell ja Irritation ja auch eine hilfreiche Intervention sein kann, dann kann es einfach passieren, dass die Beziehungsebene einfach so ein bisschen darunter leidet. So, und da muss man sich dann auch, glaube ich, die Frage stellen, ist man bereit, dieses Risiko einzugehen oder nicht? Und das wiederum hat natürlich auch was mit der Erfahrung zu tun. Und ich glaube, wir nach 15, 16 Jahren können natürlich ganz anders auf so eine Situation schauen, als vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht gerade erst mit ihrer Coaching-Ausbildung oder mit einer Weiterbildung jetzt hier zuhören und noch nicht den Erfahrungsschatz haben. Und ich finde es wichtig, dass es einfach so eine Basis gibt, ja, und dazu gehört Paraphrasieren, Spiegeln, aktives Zuhören, Pausen aushalten, keine Warum-Fragen stellen und so weiter und so fort. Und dann gibt es so den nächsten Schritt. Und ich finde, das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit so einer Trainerausbildung. Ich war in der Trainerausbildung und da hat der Trainer damals zu uns gesagt, in den ersten Jahren bist du nur mit dem Thema beschäftigt. Also mit den Fragen, mit den Tools, mit den Techniken. Und dann kriegst du erst den Blick auf die Gruppe. Also dass du halt auch gruppendynamische Prozesse mitbekommst, schaust, was passiert da eigentlich, was passiert halt auch nicht, wo muss ich steuern. Und ich glaube, das ist einfach nochmal der nächste Schritt für mich.
Ja, und ich möchte da jetzt auch gar nicht überheblich klingen. Also ich lehre das seit 16 Jahren. Ich habe mein erstes Beratungsgespräch 2003 geführt, also mit systemischen Fragetechniken, dass ich vielleicht auch die ein oder andere Abkürzung nehme oder so ein echt gutes Gespür dafür habe, wo ich auch eine Abkürzung nehmen kann. Ja, das ist mir durchaus klar und ich finde es aber so wichtig. Auch nochmal zu sagen, ganz viel von dem, was unser Handwerkszeug ist, hat auch mit uns zu tun. Und du hast das vorhin auch schon gesagt, aber für mich ist eins der wichtigsten Bausteine in diesem Prozess, egal wo die zuhörende Person jetzt steht, sich immer wieder selber zu reflektieren und sich auch zu fragen, wo paraphrasiere ich lieber noch ein zweites oder 17. Mal, um mich sicher zu fühlen, damit sich mein Gegenüber wohlfühlt und lächelt und damit es nett ist. Und wo stelle ich mich wirklich auch in den Dienst für Perturbation, für Verstörung, für Irritation, zu sagen, so, also wer mit mir arbeitet, der darf auch davon ausgehen, dass das jetzt keine Bootsfahrt wird am Sonntagnachmittag, sondern dass das auch manchmal eher eine Achterbahnfahrt ist.
Ja, aber wenn ich ehrlich bin, hat das bei mir wirklich, wirklich auch lange gedauert. Das hat einige Jahre bei mir gedauert, dass ich wirklich mutiger geworden bin, dass ich mir auch getraut habe, Dinge anzusprechen, die ich gefühlt habe, wo ich mir auch die eigene Erlaubnis gegeben habe, auch Fragen zu stellen, die ich am Anfang einfach nicht gestellt habe. Ja, weil mir einfach noch so viel die Prozessstruktur, die hat sich, ne, die war noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich hatte auch noch nicht die ganzen Fragen alle parat. Ich war auch noch nicht in den Interventionen so sicher. Stille hat mich zum Beispiel irritiert oder wenn da Emotionen hochgekommen sind, dann wusste ich nicht so richtig, was mache ich jetzt, ja? Also da hatte ich noch so viele andere Sachen im Kopf, dass ich deswegen sage, das war für mich auch erst so der nächste Schritt, ja? Und natürlich wären wir schneller. Natürlich hören wir viel mehr zwischen den Zeilen. Aber das habe ich am Anfang nicht gemacht. Da habe ich wirklich nur das gehört, was da auch gesagt wurde und habe eigentlich das alles, was so mitschwingt, ja, auch meine Resonanzen nicht wahrgenommen. Ich habe keine Übertragung, Gegenübertragungen wahrgenommen. Ich habe keine Spiegelphänomene wahrgenommen. Ja, also das war einfach überhaupt gar nicht da, weil ich war so mit mir, mit den 60 Minuten Zeit, mit dem Sitzungsziel, mehr oder weniger, hatte ich auch nicht immer, so beschäftigt, ja, dass ich viel, viel einfach noch gar nicht im Blick hatte.
Und ich glaube, dass das total wertvoll ist, dass du das so offen teilst, weil die Menschen, die hier zuhören, die sind auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsständen. Und ich glaube, dass wir mit unserer systemischen Haltung, und da schließt sich für mich wieder ein Kreis, sowieso ganz oft einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und wenn wir überhaupt Fragen stellen, dann ist das schon so viel mehr als an vielen anderen Stellen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in der sozialen Arbeit gearbeitet, wo Menschen in Beratungsstellen gehen und dann hören, ja, sie müssen das nur mal so machen. Ja, ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie Sie das machen. Ja, so geht aber das für Ihre Situation. Und ich so denke, jede Person, die mehr Fragen stellt, als Antworten zu droppen, die ist doch sowieso schon ein Geschenk für diese Welt.
Ja, und gleichzeitig finde ich aber auch gerade so eine, weil du gerade gesagt hast, Beratungsstellen haben natürlich auch total ihre Berechtigung, ne? So Kriseninterventionsstellen, weil wir im Coaching gehen ja erstmal davon aus, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, A, psychisch gesund sind und B, ja auch Zugriff auf ihre Ressourcen haben. Und es gibt einfach Lebenssituationen, da haben die Menschen keinen Zugriff auf ihre Ressourcen, weil sie halt einfach wirklich in so einer Schockstarre sich befinden. Und dann finde ich gerade sowas auch wiederum total wertvoll, dass es da jemanden gibt, der einen so gefühlt an die Hand nimmt und sagt so, jetzt machen Sie A. Und wenn Sie A gemacht haben, dann machen Sie B. Und nach B kommt C. Und dann kriegen die so einen Fahrplan. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns ja als Coaches ja auch von den Beratern unterscheidet, ja. Also, und das wiederum macht es ja auch für den Markt so herausfordernd und schwierig, weil es gibt ja Coaches, die coachen, es gibt Coaches, die beraten, es gibt Berater, die beraten, es gibt Berater, die coachen. Und oftmals ist überhaupt gar nicht klar, was darf ich denn jetzt von dem Coach, schräger Berater, schräger Therapeut, schräger XY eigentlich erwarten? Welche Arbeits- und Haltungsweise steckt denn dahinter? Und ich finde, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das auch gut kommunizieren, wie wir unsere Arbeit verstehen, damit die Menschen auch genau das, ich sage dazu mal gerne Format, auch auswählen können, was sie gerade brauchen. Und wir haben ja, ich sage es mal auf dem Markt, die Herausforderung, dass sich ja viele Coaches nennen, die haben ja mit Coaching eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also wie Ernährungscoaches. Also die fragen mich ja nicht, liebe Frau Schlösser, was glauben Sie, könnte Ihnen helfen, 2 Kilo abzunehmen? Welche Lebensmittel sind da womöglich mehr geeignet oder nicht? Weil die sagen, wahrscheinlich weniger Zucker essen, auf Kohlenhydrate achten und viel Gemüse und Ballaststoffe essen. Das ist ja eher eine typische Beratung. Oder wenn ich Schwierigkeiten mit meinem paternen Sohn habe, dann macht es ja auch total Sinn, vielleicht nicht die Frage zu hören, ja, Frau Schlösser, was glauben Sie, wäre denn jetzt hilfreich, um die Beziehung zu verbessern? Ja, wenn ich da schon gefühlt alles ausprobiert habe, dann ist es natürlich total hilfreich, vielleicht auch Hintergrundinformationen zu bekommen. Was passiert denn da eigentlich im Gehirn, wenn ja Kinder und Jugendliche pubertär sind? Was ist da eigentlich auch irgendwie wichtig? Wie können wir gut begleiten? Also mir da auch eine gewisse Expertise auch einzukaufen, ja, einzufordern, so ein Stück weit. Und für uns ist das die Herausforderung, auch wenn wir eine gewisse Expertise zu einigen Themen haben, die aber trotzdem für uns zu behalten, wenn sie halt nicht aktiv eingefordert wird oder wir dann so ein Stück weit auch unseren Rollenhut ganz konkret auch benennen, zu sagen, ich wechsle jetzt hier vom Coaching in die Beratung und vermische nicht alle Formate, damit da einfach auch, ich finde, auch so eine saubere Arbeit einfach auch möglich ist.
Ja, und ich finde, was jetzt an deinem Beitrag gerade total deutlich wird, ist, dass ich eine ganz andere Idee habe von Beratung als du. Und da fängt es schon an. Da sitzen zwei Frauen, die wirklich lange unterwegs sind auf diesem Terrain. Und ich sage, ich spreche hier im Podcast, wenn ich sage, für systemisch Beratende, so heißt der Podcast, spreche ich von Prozessbegleitung. Ich spreche nicht von Fachberatung. Und diese Idee von Prozessberatung, die schwebt für mich über allem, weil es ist total klar, dass wenn ich irgendwo eine Information haben möchte, dass ich auch eine Information bekomme. Aber die Arbeit, die ich lehre, die ich selber tue, wo ich Menschen drin bestärke, ist halt eher auch Informationen in Systemen zu erzeugen über systemische Fragetechniken.
Genau, und ich finde, du hast es ja gerade so schön angesprochen, dass es so wichtig ist, auch über Begrifflichkeiten immer wieder zu reden, auch in unseren Vorgesprächen ganz klar mit Klient, Klientin auch darüber in den Austausch zu gehen, was können die von mir auch erwarten und was eben auch nicht. Also da auch ganz transparent und klar zu sein und ja, genau das halt auch so zu kommunizieren, damit es im weiteren Verlauf dann nämlich keine Missverständnisse gibt. Denn jeder kann unter Coaching was, es sind ja alles ungeschützte Begriffe, das wissen wir ja. Und deswegen gibt es ja auch so einen großen Interpretationsspielraum über die einzelnen Beratungs- und Begleitungsformate, die es einfach auf dem Markt gibt. Und genau deswegen finde ich auch so eine Gespräche total wichtig, damit auch jeder sich auch darüber selber Gedanken machen kann, wie verstehe ich denn meine Arbeit? Wie will ich denn meinem Klienten oder meiner Klientin gegenübertreten? Was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten? Wofür stehe ich und wofür stehe ich auch nicht? Und was ist mir wirklich auch wichtig? Und mir auch über meine eigene Prägung auch Gedanken zu machen. Denn je nach Schule habe ich auch einfach eine andere Arbeitsweise. Ja, also ein NLPler arbeitet einfach anders als ein Systemiker und wiederum anders als jemand, der Hypnotherapie im Hintergrund hat oder ja, was es auch da irgendwie an verschiedensten Formen auch gibt. Und das prägt uns. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder das bewusst machen. Was sind unsere latenten Steuerungsprogramme? Was sind unsere Annahmen, mit denen ich in ein Coaching gehe? Und es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, ich gehe davon aus, dass systembedingt, ne, bewege ich eins, bewegt sich alles, ist ja was anderes, als wenn ich davon überhaupt gar nicht ausgehe und eine ganz andere Grundannahme letztendlich habe, ja, so. Und ich finde, darüber darf auch noch viel mehr und viel häufiger auch gesprochen werden. Und ich erlebe eher so dieses Thema Haltung manchmal so ein bisschen als gefühltes notwendiges Übel. Ja, da muss ich mir auch irgendwie darüber Gedanken machen. Und ich glaube, dass es nicht so ankommt, dass es wirklich die absolute Basis ist, dass es kein Nice to Have ist, sondern dass es das absolute Fundament jeder professionellen Arbeit ist.
Absolut. Danke, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Ich empfinde unser Gespräch als rasant. Ich habe das Gefühl, wir haben hier jetzt in kurzer Zeit ganz wichtige Dinge gedroppt. Und die haben mich auch nochmal sehr ins Nachdenken gebracht. Und das ist total wertvoll. Ich finde sowieso immer dieses Nachdenken über die eigene Arbeit, das ist für mich ein Hochgenuss. Danke dafür, Andrea.
Ja, ich
Und
danke dir auch für den Austausch.
wenn du noch mal so auf unser Gespräch draufschaust, was ist dir noch wichtig, auch für die Hörenden dazulassen?
Ich glaube wirklich nochmal diesen Punkt, sich selber nochmal vor Augen zu führen, mit welcher Haltung und mit welchen Annahmen gehe ich tagtäglich in meine Coachings und welche Auswirkungen hat das auf den gesamten Coaching-Prozess?
Wow. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, ohne Witz, dass ich zum Thema Annahmen demnächst mal eine Podcast-Folge mache,
Ja,
weil
sehr
ich
cool.
das so wertvoll finde. Was unterstelle ich den Menschen, mit denen ich arbeite? Was unterstelle ich auch meinem Können und Wirken? Da habe ich richtig Lust, auch noch mal tiefer reinzusteigen. Danke, dass du heute hier warst. Alle Infos zu deinem Buch und zu deiner Arbeit gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, glaube ich, findet man dich auch sehr leicht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Jessica.
Ja, das war's mit der Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de oder auf Instagram. Da findest du zu der aktuellen Podcast-Folge einen Instagram-Post. Was nimmst du für dich aus dieser Folge mit? Check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.